Hallo und herzlich willkommen bei deinem Podcast Lebe lieber glücklich. Ich bin Jasmin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Coach und Yogalehrerin. Und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Episode möchte ich mit dir über einen Teil meiner Grundhaltung sprechen und auch meiner Arbeit, egal in welchem Bereich, und dir erklären, warum ich persönlich der Überzeugung bin, dass das so wichtig ist. Und da geht es um Bewegung. Jeder, der mir schon ein bisschen länger folgt oder mich auch schon ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich ein totaler Freund von Bewegung bin und ja auch ganz viele verschiedene Sachen selber mache. Und Bewegung bedeutet für mich also spazieren gehen, irgendeine Sportart ausüben, draußen an der frischen Luft sein, irgendwie sowas. Und warum das aus meiner Sicht eine echte Therapiemethode sein kann und wie das wirkt, das möchte ich mit dir heute in der Episode besprechen. Und dafür lass uns erstmal gemeinsam hier in unserem virtuellen Raum ankommen. Und dann atme gerne mal durch die Nase tief ein. Und durch den leicht geöffneten Mund ganz lang und weich aus. Und dann gönn dir das gerne ein paar Mal, um wirklich erstmal ganz bewusst hier anzukommen. Von wo auch immer du bist. Alles ein bisschen in den Hintergrund treten zu lassen und ja, wie so eine ganz bewusste Entscheidung zu treffen, dass wir hier jetzt zusammen sind. Nimm wahr, wie sich dein Körper anfühlt. Nimm auch mal wahr, was du heute so mitbringst. Bei mir ist heute irgendwie ganz viel Aufregung am Start. Und dann spür mal, was ist bei dir so am Start? Wie fühlt sich dein Körper an, dein ganzes System? Und dann wiederhole noch ein paar Mal tief einzuatmen und lang und weich aus. Und wenn du soweit bist, dann öffne sanft den Blick. Welcome back. Ja, lass uns mal über Routinen sprechen, beziehungsweise über Bewegungsroutinen und über diese verschiedenen Hypothesen, die es da so gibt, ne? Also Sport ist Mord oder keine Ahnung. Ob das so ist oder ob das nicht so ist und was ist eigentlich daran gut? Also warum glaube ich zum Beispiel, dass Bewegung total dazugehört und was ist eigentlich an Bewegung aus meiner Sicht so wichtig? Und es gibt da halt super viele verschiedene Aspekte. Lass uns erstmal gucken, was ist Bewegung? Ne? Bei Bewegung ist mir persönlich wirklich total wurscht, über welche Art von Bewegung wir sprechen. Also reden wir hier jetzt über, sagte ich ja gerade schon, ne? Eingangs, reden wir hier über einen Spaziergang, reden wir über eine Yoga-Praxis, reden wir über Laufen, Fußballspielen, über, ich habe keine Ahnung, ne, was, also alles, was man halt so machen kann, Tennis, Paddeln, irgendwelche Schwimmsportarten, drinnen, draußen. Es spielt alles erstmal gar keine Rolle, was das ist. De facto ist, dass wir ja in irgendeiner Art und Weise, wenn wir, sag ich mal, uns bewegen, mit unserem Körper arbeiten. Und deswegen würde ich das jetzt erstmal alles aus meiner Sicht zusammenfassen unter einer, nennen wir es mal, körperorientierten Therapie, wenn ich es denn dann therapeutisch nutzen möchte. Und ich glaube, wir vergessen manchmal, wie wichtig das ist, unseren Körper zu benutzen und dass wir Bewegung wirklich als Therapie nutzen können. Wir denken irgendwie, dass Sport gut für den Körper ist, aber letzten Endes gibt es super viele Studien mittlerweile, die ganz klar zeigen, dass Bewegung ja letzten Endes die Seele heilen kann, ne? Und dadurch eben so eine körpergestützte Therapie auf neurobiologischer Ebene, psychologischer Ebene wirklich total ganzheitlich ist. Und das ist aus meiner Sicht ein Aspekt, der immer wichtiger wird. Gerade dadurch, weil unser Alltag ja immer mehr dazu führt, dass wir rumsitzen. Also keine Ahnung, wir sitzen im Auto, wir sitzen im Büro. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber ich habe so einen Schreibtisch, wo ich unten laufe. Das stimmt, das ist dann auch schon mal ganz gut. Also so ein, ne, manche haben ja so einen Stehschreibtisch und packen sich dann darunter so ein Laufband. Das ist super. Und das ist auch auf jeden Fall eine Form der Bewegung. Das Ding ist natürlich, dass der eigentliche Aspekt der Bewegung dann so ein ganz kleines bisschen sich verändert. Kommen wir aber im Laufe der Zeit drauf. Aber es ist auf jeden Fall einer der vielen Wege, wie man das einbauen kann. Und es ist auf jeden Fall besser, als wenn du einfach den ganzen Tag irgendwie am Büroschreibtisch sitzt und arbeitest und dann ist der Tag vorbei und dann fährst du mit dem Auto nach Hause, setzt dich auf die Couch und guckst dir eine Netflix-Serie an. Das heißt im Endeffekt, die Art und Weise, wie unser Gehirn benutzt wird, ist den ganzen Tag ja irgendwie so eine Beschallung von außen und unser Körper wird nicht so richtig, ja, macht nicht so richtig das, wofür er eigentlich gemacht ist. Und wenn wir unseren Körper bewegen, passiert ja nicht nur etwas in den Muskeln oder in der Lunge, sondern wir dürfen dabei aus meiner Sicht nicht unterschätzen, wie sehr wir wirklich unser Gehirn verändern, unsere Hormone, unser Nervensystem und dadurch dann eben auch unsere Gedanken, unsere Gefühle. Und ja, das war jetzt eine lange Einleitung, ne? Weil genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen, weil Bewegung kann wirklich ein Werkzeug sein für dich und ganz gleich, ob du das mit jemandem zusammen machst oder alleine, aber es kann einfach ein wirklich tief selbstwirksames Instrument sein und gerade dieser Aspekt der Selbstwirksamkeit ist in ganz vielen Punkten richtig wichtig und aus meiner Sicht maßlos unterschätzt. Also es geht hier nicht nur um körperliche Gesundheit, sondern um Regulation und ich würde auch sagen, so ein Stück weit Resilienz. Ja, Resilienz, die wir uns von innen heraus ganz selber bauen. Und lass uns erstmal so ein bisschen, ich sag mal, auf die Fakten gucken. Bewegung verändert im Endeffekt unser Gehirn wirklich messbar. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwas, was ich mir jetzt ausgedacht habe. Also wäre cool, wenn ich das ausgedacht hätte, aber leider nicht. Sondern es gibt ganz viele Studienlagen, die zeigen, dass Bewegung unseren Neurotransmitterhaushalt, also Serotonin, Dopamin, Endorphine, die jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit Wohlbefinden stehen, aktiv steigern. Und wichtig ist, dass das jetzt nicht jede Bewegung ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie, ich habe doch ein großes Büro und muss da immer zweimal Treppen steigen am Tag. Ich muss gerade mal einen Schluck trinken. Sorry, irgendwie ist mein Hals so kratzig. Wahrscheinlich, weil es noch so super früh ist, weil ich nicht so gut schlafen konnte. Also ich werde mich heute auf jeden Fall bewegen, weil mein Nervensystem mir gezeigt hat, dass ich ein bisschen zu früh wach bin. Und ja, aber dadurch kriege ich jetzt heute die Podcast-Folge noch unter. Der Neurotransmitterhaushalt wird selbstwirksam, sag ich mal, beeinflusst. Und gerade so Serotonin, Dopamin hängt ja auch mit ganz, ganz vielen Krankheiten zum Beispiel zusammen. Und hierbei ist wichtig, dass die Bewegung halt schon für eine gewisse Dauer sein sollte. Ja, also man sagt so, dass die Bewegung 30 Minuten mit einer Anstrengung sein soll, die du halt im Alltag jetzt nicht hast. Ne? Keine Ahnung, vielleicht ein Puls von 130 bis 140. Das muss kein 180er Puls sein, auf gar keinen Fall. Aber eben schon, dass der Körper merkt, dass du dich bewegst. Das ist also schon in irgendeiner Art und Weise so ein ja, kleines bisschen anstrengend ist. Und Der zweite ganz wichtige Aspekt aus meiner Sicht ist dieses Thema Neuroplastizität. Also, was ist Neuroplastizität? Neuroplastizität ist das, was man am besten vergleichen kann, auch ein Stück weit wie mit unseren Muskeln. Wenn wir älter werden, dann brauchen unsere Muskeln einen anderen Reiz, um zu funktionieren, um gut zu funktionieren, um gesund zu bleiben. Und das Gleiche ist mit unserem Gehirn. Wenn wir älter werden, dann ist es ganz natürlich, dass diese Plastizität, also die Beweglichkeit quasi, von unseren Zellen, von Dingen, von synaptischen Verbindungen, die gemacht werden können, gespeichert werden können, verändert werden können, dass das so ein bisschen abnimmt. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse der letzten 20 Jahre ist, dass die Bewegung die Neuroplastizität fördert. Das heißt, regelmäßige Bewegung erhöht einen bestimmten Faktor und dieser Faktor wirkt letzten Endes wie Dünger im Gehirn. Das kannst du dir so vorstellen, dass das eben die Neubildung von Nervenzellen aktiviert, also vor allem im Hippocampus. Das ist eben ein Teil, wo das besonders wichtig ist und es dadurch bessere Vernetzung von den Nervenzellen gibt. Und das wiederum hat zwei wichtige Faktoren, weil diese Neuroplastizität ist wichtig für erstens Lernfähigkeit und zweitens emotionale Flexibilität. Also wie, ich sag mal, wenn wir uns unsere emotionale Flexibilität wie so ein Gummiband vorstellen, ist es quasi ganz normal, dass wie so ein Gummiband, was wenn du schon mal so ein altes Kompostgummi genommen hast, dann ist das ja irgendwann gar nicht mehr so flexibel, sondern das wird so porös. Einfach weil die Gummistoffe da rausgehen, die verhärten oder vertrocknen, weiß ich nicht, aber irgendwie sowas. Und dadurch ist das Gummi auf jeden Fall irgendwann nicht mehr so richtig flexibel, wird so ein bisschen porös und reißt. Und ein bisschen so kann man sich das da auch vorstellen. Und man weiß heute, dass Bewegung genau diese Gummigeschichte flexibel hält, sodass wir eben sowohl in der emotionalen Verarbeitung als eben auch in dem Erlernen von neuen Aspekten flexibler bleiben. Das heißt, dieser Bereich, dieser Hippocampus ist zentral für das Thema zum Beispiel Gedächtnis, Emotionsverarbeitung, Stressregulation. Und man kann zum Beispiel sehen, dass Menschen, die an einer Depression erkrankt sind, häufig den Hippocampus einen Ticken verkleinert haben und den wieder zu aktivieren, ist eben einer der Aspekte, die dazu führen, dass wir ja beweglich quasi im Gehirn bleiben. Das heißt, Bewegung kann diesem Prozess ein Stück weit entgegenwirken. Bewegung unterstützt also genau die Hirnareale, die Therapie im Endeffekt in Anführungsstrichen heilen soll oder eben wo die Therapie ansetzt, um Beschwerden zu lindern. Und deswegen ist Bewegung viel mehr als Endorphine. Also viele sagen ja, Sport macht glücklich wegen den Endorphinen. Ne? Das stimmt natürlich auch ein Stück weit, aber das ist ehrlicherweise ein ganz kleines bisschen kurz gedacht, weil wichtiger sind bestimmte Mechanismen, die da angehen. Und damit hängt vor allem Serotonin und Dopamin zusammen. Also Bewegung erhöht die Verfügbarkeit von Serotonin. Das ist das, was wir auch so kennen für Stimmung und Stabilität. Und Dopamin wiederum regelt alles so rund um das Thema Antrieb, Motivation und Belohnung. Und relevant ist das eben genau bei so Dingen wie Antriebslosigkeit. Das wiederum hängt zum Beispiel bei Depressionen, zum Beispiel bei Anpassungsstörungen, zum Beispiel bei der Verarbeitung von irgendwelchen aktuellen Reizen. Zum Beispiel bei Burnout zusammen. Also da gibt es ganz, ganz viele Punkte, ganz viele Auffälligkeiten, wo genau dieses System eine wichtige Rolle stellt. Und Meta-Analysen zeigen, dass bei leichten Depressionen zum Beispiel Bewegung antidepressiv wirkt. In der Tat. Also das kann man so sagen, das kannst du googeln. Da gibt es echt viele, 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 viele Studien zu. Manche belegen das sogar bei mittleren Depressionen. Da gab es Studiengruppen, wo man gesehen hat, dass bei mittelschweren Depressionen Bewegung genauso gut geholfen hat wie ein Antidepressiva. Bei schweren Depressionen sind wir in einem anderen Bereich. Da kann es in jedem Fall unterstützend sein, aber da ist es schon ganz gut, wenn man auch noch mal die Studien sich anschaut, wo man eben den Unterschied sieht, dass es unterstützt, aber nicht ersetzt hat. Im mittleren Bereich muss man sich mal vorstellen, dass es Patienten gab, das sind ja immer so Fallstudien, wo dann eben ein Placebo gegeben wird oder ein Antidepressiva und eben Sport. Und wenn man sich dann die Fallstudien eben anschaut, sieht man, dass es quasi gleich gut gewirkt hat. Und das finde ich in Anbetracht der Tatsache, dass das eine ein Wirkstoff ist, der in meinen Hirnstoffwechsel eingreift und das andere etwas ist, was ich selber aktiv tue, doch eine, ja, eine erhebliche Info einfach. Und besonders wirksam ist es eben, wenn wir uns regelmäßig und moderat bewegen. Was bedeutet das? Jetzt gibt es manche Menschen, die so sagen, okay, ich gehe jetzt einmal in der Woche ins HIIT-Workout, knall mich so richtig weg und bin dann eine Woche platt. Das ist genau das, was nicht hilft. Also es hilft bestimmt für bestimmte Dinge, ne? Also je nachdem, was du so trainieren möchtest und so. Aber jetzt in diesem Bereich ist es das, was nicht hilft. Sondern es geht da wirklich eher um Regelmäßigkeit, also Kalkulierbarkeit, Nachvollziehbarkeit, wie so ein eigener kleiner Termin, den man mit sich selber hat. Und um moderate Bewegung. Deswegen sagte ich vorhin, so ein Pulsbereich, der, keine Ahnung, vielleicht bis 140, 145 geht und kein Maximalpuls von 200. Es geht also nicht um die Intensität, die heilt, sondern dieses Thema Regelmäßigkeit und ein Stück weit dadurch ja auch eine Art Beziehungsaufbau, die wir mit unserem Körper betreiben. Unser Nervensystem reagiert ja im Grunde genommen so, dass wir zwei verschiedene Bereiche haben, also Sympathikus und Parasympathikus. Der Sympathikus ist so das, was alles aktiviert und der Parasympathikus ist das, was ruhig macht. Also der Sympathikus ist so für ja letzten Endes Kampf und Flucht verantwortlich und der Parasympathikus eben für den Aspekt von Ruhe und Sicherheit. Und beides ist ja wichtig, dass man das in irgendeiner Art und Weise ausgeglichen hält. Bei chronischem Stress oder Trauma oder Angst oder so, dann halten wir den Körper quasi im Sympathikus. Und das ist so dieses Gedankenkreisen, ne? Dieses Grübeln, was auch dazu gehört. So eine Agitiertheit, so eine Unruhe, die auch verschiedene Auffälligkeiten und Dysbalancen manchmal als Symptom haben. Und das alles ist irgendwas, was den Sympathikus aktiviert. Und genau das ist auch das, was beispielsweise so ein richtig krasses Workout oder wenn du wirklich Intervalle läufst oder so, das aktiviert alles den Sympathikus. Deswegen sage ich immer, dass das der Teil ist, der mir sympathisch ist, weil mein Körper funktioniert darüber auch gut. Also es ist nicht so, als dass ich nicht auch zum Beispiel, also ich persönlich jetzt, ich mag das wirklich gerne. Ich mag einen aktiven Sympathikus. Mein System mag das Gefühl auch gerne. Aber dieses Überreizen, dieses Daueranfeuern ist natürlich überhaupt nicht gesund. Sondern wie immer im Leben geht es ja immer um den Ausgleich. Das heißt, eigentlich geht es eben darum, dass wir Sympathikus und Parasympathikus miteinander als ausgleichendes System benutzen. Und dann ist halt eher immer die Frage, wie kann ich das denn... Ja, wie kann ich das denn benutzen, um wirklich bewusst mit beiden Systemen zu arbeiten? Was vom Tag heute hat welches System erreicht? Und jetzt könnte man meinen, naja, aber wenn ich ja vorm Fernseher sitze und Fernsehen gucke, dann ist das ja mit Sicherheit Parasympathikus, weil das macht mich ja ruhig. Naja, das kommt halt drauf an, ne? Eher nicht, weil es sind ja 3.000.000 Bilder, die da von deinem Körper verarbeitet werden müssen. Und das, obwohl du dich dabei noch nicht mal bewegen darfst. Also das System ist es ja im Ursprung, wenn wir jetzt nicht irgendwie die letzten 100 Jahre denken, sondern ein bisschen länger, unser System ist ja schon ein bisschen älter, dann ist das ja etwas, wo ein Reiz von außen kommt, mit dem aber gar keine Körperverarbeitung zusammenhängt. Also von daher spricht es ehrlicherweise auch eher wieder den Sympathikus an. Erst recht, wenn es dann noch vielleicht irgendwas ist, was dich auch noch emotional in irgendeiner Art und Weise catcht, ne? Wodurch du ein bisschen unruhiger wirst. Bei Bewegung dagegen ist das so, dass es halt von quasi unten nach oben arbeitet. Also du hast erst in der Bewegung eine Verarbeitung im Körper, also ein direktes Wirken im Körper. Der Körper wiederum aktiviert bestimmte Bereiche des Nervensystems. Und wenn es dann eben so moderate Bewegung ist und länger als eine halbe Stunde, dann ist es eher Parasympathikus. Das Nervensystem wiederum greift ein auf die Emotion und die Emotionsverarbeitung wiederum greift ein auf die Kognition, also auf unsere Gedankenebene. Und dadurch zeigt sich eben, dass so zum Beispiel Bewegungen wie Gehen, Yoga, sanftes Krafttraining wirklich Stresshormone senkt und ja, letzten Endes so die Aktivität von Vagusnerv und so aktiviert, weshalb wir dann eben uns nach so einem Training auch irgendwie besser fühlen. Also Bewegung letzten Endes kann man sich so vorstellen, dass, also sie spricht eigentlich die Sprache, die unser Nervensystem versteht und unsere Worte halt nicht. Also es ist wirklich so, als würden unsere Worte eine Sprache sprechen, die unser Nervensystem nicht spricht. Bewegung aber halt schon. Die beiden müssen sich nur kennenlernen. Also gerade wenn du es gar nicht gewöhnt bist, dann ist das wirklich eher so eine Kennenlernphase, die die beiden haben dürfen. Und wenn wir jetzt mal weitergehen, was gibt es für Erfahrungen, wo häufig Reden alleine nicht hilft? Da ist das zum Beispiel bei Trauma. Trauma sitzt nicht nur im Kopf, sondern traumatische Erfahrungen werden super oft somatisch gespeichert. Das ist was, Hashtag Werbung, Achtung, in meiner Yin-Ausbildung werde ich da sehr intensiv drauf eingehen. Also wenn du im Bereich Yoga unterrichtest oder wenn du therapeutisch arbeitest, und du hast da Lust zu, den Körper mehr einzubauen, dann kann ich dir meine Yin-Yoga-Ausbildung sehr empfehlen, weil da werde ich da sehr intensiv drauf eingehen. Sie wird halt somatisch gespeichert, so eine Erfahrung, und die zeigt sich als Spannung oder Taubheit oder Unruhe oder als dissoziatives Erleben, also dass man so ein bisschen raustritt. Und da gibt es ja mittlerweile auch schon ganz, ganz viele Erkenntnisse, ne? Ganz egal, ob das jetzt irgendwie so Somatic Experiencing ist oder so eine Polyvagaltheorie, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber auch die unterstützt das Ganze, kannst du sonst mal googeln, wenn du dich für das Thema interessierst. Körperpsychotherapie und Bewegung kann halt helfen, wieder Kontakt zum Körper aufzubauen, so dass man seine Grenzen spürbar macht, dass ja ein Stück weit auch die Sicherheit im eigenen Körper wiederhergestellt wird. Und hier geht es halt um langsames Spüren, um achtsame Bewegung. Und das ist beispielsweise der Grund, warum ich persönlich so Yin-Yoga als therapeutische Maßnahme grandios finde. Und was dann noch ein aus meiner Sicht total unterschätzter Faktor ist, das sagte ich ganz am Anfang schon, das ist der Aspekt von Selbstwirksamkeit. Weil wir fühlen uns so oft so hilflos, so ausgeliefert, so, dass man halt nichts mehr tun kann. Und wenn ich aber merke, dass ich dann zu einem Instrument zurückfinde, wo ich spüre, ich kann etwas tun, dann hat das halt einen total guten, hilfreichen, stützenden Effekt für die Menschen. Die Menschen erleben, dass sie sich bewegen, spüren danach eine Veränderung und merken, ich kann das beeinflussen. Ich bin nicht ausgeliefert. Und dieser Aspekt der Selbstwirksamkeit ist ein super, super wichtiger Schutzfaktor und macht dadurch resilient auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und deswegen stärkt halt Bewegung einfach dieses Erleben direkt. Und in der Therapie heißt das, dass Bewegung kein, es ist kein Werkzeug, sondern es ist eher so ein, es ist eher so ein Kompetenzzentrum. Weißt du, das ist quasi, als würdest du dir so eine eigene Es ist wie, als würdest du dir eine Uni in dir aufbauen, wo super viele Spezialisten dann drin wohnen, die dann einfach wissen, worauf sie zurückgreifen können. Und wenn wir uns dann eben bewegen, wenn wir was finden, was wir regelmäßig machen können, was finden, was in irgendeiner Art und Weise moderat durchführbar ist, also eher entspannend, eher langsamer, eher moderat, gerne über 30 Minuten, dann merken wir, dass sich halt unsere Einschlafzeit verändert, unser Tiefschlaf verändert, also dadurch unsere Schlafqualität letzten Endes einfach beeinflusst ist. Wiederum der Schlaf dafür zuständig ist, dass wir die Emotionen verarbeiten, das heißt, dass wir eine stabilere Emotionsverarbeitung haben, dass wir dadurch eine andere Stressverarbeitung haben, dass sich unser Cortisol verändert, dass der Körper das mal wieder abbauen kann. Das ist ja genau eigentlich das, dieser Regenerationsprozess, der nachts passieren soll, diese Regenerationszeit. Und wenn wir da eben so auf Dauerbefeuerung sind, dann haben wir keine Regenerationszeit mehr und irgendwann ist das System natürlich durchgebrannt, ist ja klar. Und dann ist auch logisch, dass Schlaf direkte Einflussfaktoren hat auf zum Beispiel Angst oder Unruhegefühle oder Stresserleben oder Depressionserleben. Das kennt auch letzten Endes jeder, der mal aus irgendeinem Grund wenig Schlaf hat. Vielleicht als Besonderheit keine frischen Mamas, weil die haben manchmal durch den Hormoncocktail da andere Themen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel den Job wechselst und dann aus irgendeinem Grund am Anfang ein bisschen aufgeregt bist und später ins Bett kommst, aber irgendwie super früh aufstehen musst oder anfängst in Schicht zu arbeiten und dich erstmal an einen neuen Schlafrhythmus gewöhnst und deine Schlafmenge am Anfang erstmal ein ganzes Stück verringert ist. Oder du vielleicht irgendwas hast, was dich aufgeregt macht, weshalb eben dann auch einfach mal deine Schlafsituation verändert ist, dann merken wir das eigentlich relativ schnell, dass ja, unser Körper nicht so richtig gut regenerieren konnte und wir irgendwie morgens eben nicht erholt aufwachen, weil er einfach nicht fertig geworden ist. Und jetzt will ich mit dir noch auf einen Punkt gucken, weil natürlich will ich jetzt auch Sport nicht total verherrlichen. Wenn du dich an, weiß ich nicht, wie viele Folgen, also ungefähr so vor einem Jahr, zurückarbeitest, dann habe ich da auch genau so eine Folge, dass es natürlich Aspekte gibt, dass Bewegung nicht immer gut ist. Und also ja, sie kann total therapeutisch wirken, aber nein, sie ist nicht immer gut, weil natürlich kann auch das erstens kippen und du kannst dich zu viel bewegen, genau aus diesem System heraus. Also wenn dein Körper erstmal lernt, dass er da einiges abarbeiten kann, natürlich gibt es Aspekte wie Sportsucht zum Beispiel. Zu intensive Bewegung kann dein Stresslevel erhöhen. Ja, also das heißt, wenn du zum Beispiel jeden Tag zum Intervalltraining gehst oder jeden Tag so ein High Rocks machst oder so, irgendwann wird sich dein Cortisolwert nicht mehr reduzieren, sondern dann sorgt das dafür, dass dein Cortisolwert steigt. Und das wiederum kann alles verstärken. Also das kann intensiver erlebbar machen, wenn du traumatisiert bist. Das kann Essstörungen verursachen, das kann Ängste verursachen, das kann Depressionen erhöhen. Und Depressionen müssen sich nicht immer zeigen mit so einem Symptom von dieser, sag ich mal, totalen Hemmung, also dass man sich gar nicht mehr bewegen will, sondern die können sich auch zeigen in so einer totalen Aufgedrehtheit, dass man quasi die ganze Zeit in Bewegung ist. Also Bewegung braucht Kontext und Wissen und Einfühlungsvermögen. Und genau deswegen ist es eben, wenn du es therapeutisch benutzen möchtest, so gut, wenn man sich da reinfuchst und halt schaut, was möchte ich benutzen, was ist für mich ein gutes System, wie kann ich das miteinander verbinden, wie erreicht mich das. Und jetzt mal völlig unabhängig davon, ob man sich dann eben begleiten lässt oder nicht. Also ob du dir so eine letzten Endes Körpertherapeutin suchst, wie ich das bin, oder du suchst hier eine Yogalehrerin, zu der du Vertrauen hast, eine Pilates-Trainerin, und erstellst dir da irgendwie einen persönlichen Plan. Also ich erlebe in meiner Arbeit immer wieder, wie heilsam Bewegung sein kann, wenn eben die Leistungsorientierung da mal rausgeht. Also wenn es nicht um Leistung geht, wenn sie nicht fordert, sondern wenn sie dir einen Raum gibt, in dem der Körper und ein Stück weit dadurch dann auch die Seele wieder ausgeglichen werden und miteinander in Kontakt treten. Weil genau da entsteht halt echt so dieser Heilungsraum und es geht halt nicht um Funktionieren und dadurch irgendwie so ein Versuch, die innere Leere irgendwie zu füllen mit irgendwas, sondern ja, es geht wirklich eher darum, diese innere Leere zu fühlen in der Bewegung und aus dem Fühlen heraus dann den Raum zu füllen. Also Bewegung ist kein Leistungsinstrument, sondern so ein Zentrum für Regulation. Ja. Ja. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Ich persönlich, das möchte ich gerne noch teilen. Ich merke das immer wieder, dass in Phasen, wo ich zum Beispiel ein bisschen mehr zu tun habe oder wo mich viele Dinge beschäftigen, Klammer auf, Cortisol steigt, mein System mehr Cortisol will. Also wo ein Teil von mir glaubt, es sei total praktisch, jetzt irgendwas total Intensives zu machen, total intensiv Rad zu fahren, total intensiv joggen zu gehen oder so. Ist ja auch genau das, was ich früher immer gemacht habe. Das hilft dann kurzfristig. Dann habe ich kurzfristig das Gefühl, dass es besser ist. Aber langfristig ändert es dieses Gefühl nicht. Wenn ich dagegen dann zum Beispiel ruhige Musik anmache und ich mache eine Runde Yoga oder Pilates oder ich mache keinen Lauf, sondern einen Spaziergang durch den Wald, ganz bewusst ohne Kopfhörer, danach geht es mir ganz anders. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, aber kann ich denn so einen ruhigen Spaziergang nicht auch, ist das nicht das Gleiche, als wenn ich zum Beispiel mich hinsetze und ein Buch lese oder, keine Ahnung, male oder stricke oder so? Ja, ein Stück weit schon, ne? Also es gibt ja zum Beispiel auch so Dinge wie so in der Gestalttherapie zum Beispiel, da ist das ja auch etwas, womit man arbeitet, dass man kreativ wird, das stimmt, es ist halt ein anderer Bereich. Ja, also auch das fördert aber Neuroplastizität. Das ist im Endeffekt der gleiche Bereich, weil du, oder was heißt nicht der gleiche Bereich, aber etwas Ähnliches, was angesprochen wird, du gehst quasi nur durch eine andere Tür da rein. Und ich glaube, es geht halt darum, für sich selber herauszufinden, welches Werkzeug ist wann für mich persönlich das Richtige? Welches Werkzeug will ich persönlich für mich ganz bewusst verwenden? Und wie mache ich mir selber so einen Blumenstrauß an Möglichkeiten, damit ich einfach für jede Situation gewappnet bin? Und das ist, glaube ich, meine abschließende Empfehlung für dich. Wenn du also irgendwelche Herausforderungen hast oder du kennst jemanden, wo du merkst, boah, da würdest du gerne mal einen Impuls geben, ne? Dann kannst du die Episode gerne weiterleiten. Wenn du Fragen dazu hast, dann melde dich total gerne, ne? Schilder mir dein Thema. Wenn du möchtest, dass ich das ein bisschen konkreter aufgreife, dann schreib mir das super gerne dazu. Dann kann ich dazu eine Podcast-Folge machen und das ein bisschen konkreter aufgreifen. Ansonsten schreibe ich dir dazu aber was. Das kann ich nicht immer super schnell. Also manchmal bekomme ich einfach so viele Fragen, dass ich da ein Momentchen für brauche. Aber ich beeile mich auf jeden Fall und du bekommst eine Rückmeldung von mir. Und dieses Vertrauen auch zurückzubekommen, dass du selbst was tun kannst, dieses Vertrauen zurückzubekommen, dass du selbst was beeinflussen kannst, dass du ein selbstregulierendes System bist, dass du eigentlich von außen nichts brauchst, dass dein Körper also nicht funktioniert, wenn er dir irgendein Symptom schickt, sondern dass das total richtig ist, dass er dir zum Beispiel ein Symptom von Unruhe schickt, um dir zu zeigen, Achtung, ich bin hier gerade an dieser Stelle ein bisschen unbalanciert. So wie jetzt heute Nacht bei mir. Ich bin ein bisschen unbalanciert und deswegen kann ich nicht gut schlafen. Ein ganz total gesund. Ja, es ist total gut, dass mein Körper das macht. Dann weiß ich, heute ist vielleicht eine Stunde Full Power Joggen gehen. Keine schlaue Idee. Sondern heute darf ich vielleicht, und das werde ich gleich machen, ein bisschen ruhig auf die Yogamatte durchatmen, spüren, wie fühlt sich das an, Raum schaffen, wo Enge ist. Ja, so. Und jetzt haben wir es. Ich glaube, die Folge ist ein bisschen lang geworden. Ich hoffe, du hast sie vielleicht einfach ein paar Mal unterbrochen und trotzdem bis zu Ende gehört. Ich bin dir total dankbar, wenn du mir 5 Sterne hinterlässt bei Spotify oder iTunes. Und danke dir total, wenn du mir ein Feedback schickst. Das ist wirklich immer sehr, 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 sehr wertvoll für mich. Und danke auch nochmal für die ganzen wundervollen Feedbacks, die du oder ihr geschickt habt für die letzte Episode mit Leonie zusammen. Sie hat wirklich richtig viel Freude gemacht beim Aufnehmen. Und ja, da wird mit Sicherheit noch mehr kommen. Also nicht nur die Dinge, die wir, wo du uns beide persönlich kennenlernen kannst und eben in einer Aus- oder Fortbildung nutzen kannst, sondern ich kann mir vorstellen, dass Leonie und ich bestimmt noch mal was zusammen machen, weil sie auch einfach wirklich ein ganz zauberhafter Mensch ist, mit der ich wirklich einfach super, super gerne Zeit verbringe. Ja. So. Macht's euch schön. Tu dir heute was Gutes. Vielleicht bewegst du dich heute eine Runde. Und in diesem Sinne, bis ganz bald. Deine Jasmin.